Ja, guten Morgen. Heilig bist du, haben wir gesungen und das ist so. Und ich möchte noch kurz zu unserem wunderbaren und heiligen Gott beten. Vater, hab Dank, dass es Wahrheit ist, dass du heilig bist. Du bist anders als wir. Du bist rein, du bist gut, du bist allmächtig. Und danke, Herr, dass wir trotzdem zu dir kommen dürfen jetzt. Und dass wir hören dürfen, was du uns heute zu sagen hast. Du bist derselbe in der Vergangenheit, bei uns in der Gegenwart und auch in der Zukunft. Danke, Herr, dass du stabil bist und dass du heilig bist. Amen. Ja, wir machen ja heute wieder weiter in unserem Matthäusevangelium. Und wir haben heute das Thema die Heilung der zwei Besessenen. Wenn jemand mitlesen möchte, Matthäus Kapitel 8, die Verse 28 bis 34. Aber bevor wir die Stelle lesen, möchte ich noch darauf hinweisen, dass sowohl Markus als auch Lukas über diese zwei Besessenen, über diese Heilung berichtet. Markus Kapitel 5, Vers 1 bis 20 und Lukas Kapitel 8, die Verse 26 bis 39. Ich sage das aus diesem Grund, weil Matthäus berichtet uns in ganz gekürzter Form. Er macht so eine richtige Zusammenfassung. Und damit wir diese ganze Begebenheit etwas besser verstehen können, werden wir auch manchmal zu Lukas oder zu Markus schauen. Einfach damit ihr wisst, warum dies der Fall sein wird. Aber jetzt lesen wir mal Matthäus, Kapitel 8, die Verse 28 bis 34. Und Jesus kam ans andere Ufer in die Gegend der Gadarener. Da liefen ihm entgegen zwei Besessene. Die kamen aus den Grabhöhlen und waren sehr gefährlich, sodass niemand diese Straße gehen konnte. Und siehe, sie schrien: Was willst du von uns, du Sohn Gottes? Bist du hergekommen, um uns zu quälen, ehe es Zeit ist? Es war aber ferne von ihnen eine große Herde Säue auf der Weide. Da baten ihn die bösen Geister, und er sprach, und sie sprachen: Willst du uns austreiben, so lass uns in die Herde Säue fahren. Und er sprach: Fahrt aus. Da fuhren sie aus und fuhren in die Säue. Und siehe, die ganze Herde stürmte den Abhang hinunter in den See, und sie ersoffen im Wasser. Und die Hirten flohen und gingen hin in die Stadt und berichteten das alles, wie es mit den Besessenen gegangen war. Und siehe, da ging die ganze Stadt hinaus Jesus entgegen. Und als sie ihn sahen, baten sie ihn, dass er ihr Gebiet verlasse. Ganz kurz zusammengefasst hier Matthäus. Wenn man diese paar Verse ansieht, dann erkennen wir, ich hoffe, dass das funktioniert. Sonst musst du dort einfach weiter drücken. Einschalten, ja. Heieieiei. Danke, man hat mir gesagt, ich soll das zuerst ausschalten und man muss mir wieder sagen, einschalten. So, jetzt, super. Also es gibt in diesen Versen drei Punkte. Der erste Punkt ist die Ortsbeschreibung, in Vers 28. Der zweite Punkt, die Heilung der Besessenen, in Verse 29 bis 32. Und der dritte Punkt ist die Reaktion der Hirten und der Stadt, die Verse 33 bis 34. Also wollen wir uns mal den ersten Punkt anschauen, die Ortsbeschreibung. Wenn wir da lesen, dass Jesus ans andere Ufer kam in die Gegend der Gadarener. Gadarener. Da gibt es eine Stadt, die heißt Gadara. Gadara. Ich habe ein bisschen bei Josephus Flavius nachgelesen. Der nennt dieses Gebiet dort die Gadaritis. Also nicht die Gastritis, da habe ich mir das gemerkt, ja, das ist etwas anderes, sondern die Gadaritis. Er sagt, in diesem Gebiet um die Stadt Gada gibt es so viele Menschen, das könnte man die Gadaritis nennen. Soweit meine Gedächtnisstütze. Wenn wir aber jetzt bei Lukas und Markus lesen, dann steht da nicht die Gadarener, sondern da steht die Gerasener. Ich muss euch das ein bisschen zeigen, weil damit ihr wisst, wo das ist. Ja, da sehen wir Israel. Da gibt es irgendwo so ein... Ja, das ist der See Genezareth, Sea of Galilee wird er auch bezeichnet. Da haben wir das Tote Meer. Ich hoffe, dass man den roten Punkt hier sieht. Da ist Jerusalem, Samaria, da oben ist Nazareth. So, und dann gibt es hier den See Genezareth. Und da seht ihr, wo jetzt der Punkt ist, Gadara. Und weiter unten Gerasa. Gerasa. Ja, jetzt haben wir allerdings ein kleines Problem. Ich möchte euch das noch ein bisschen größer zeigen. Da gibt es auch Ausgrabungen. Das ist Gadara. Da ist das Meer. Hier die Ausgrabung. Wenn wir ein bisschen weiter schauen. Sonnenstand eher Nachmittag. Dann sehen wir hier die Golanhöhen und das ist der Blick von Gadara hinunter auf den See Genezareth. So, und jetzt kommen wir zu diesem Problem, was ich vorhin angesprochen habe. Alle drei Evangelisten berichten uns ganz klar und eindeutig, dass die Schweine den Abhang hinuntergestürzt sind und im Meer ersoffen sind. So haben wir es auch gelesen. Aber nun muss man wissen, dass Gadara, so kurz, so Gadara, circa 10 Kilometer weg ist vom See Genezareth. 10 Kilometer. Und Gerasa ist ungefähr 60 Kilometer weg. 60 Kilometer ist eine weite Strecke. Ein Kritiker hat dazu mal geschrieben, so als Überschrift, der 60 Kilometer Schweinegalopp. Ja, das klingt lustig, aber es ist unvorstellbar, dass die Schweine von da die 10 Kilometer gelaufen sind und dann auf einen Abhang gekommen sind und da hinuntergefallen sind. Noch schwieriger ist es, sich vorzustellen, dass sie 60 Kilometer weit gelaufen sind, um da in das Meer, in den See hineinzufallen. Jetzt gibt es aber noch eine andere Möglichkeit, nämlich es wird berichtet, dass Gerasa, die Stadt, in einer Provinz namens Gerasa lag. Und die Provinz zog sich über die ganze Gegend. Ihr müsst euch das vorstellen, Wels und Wels Land, ja. Machtrenk ist eine eigene Stadt, Wels ist eine eigene Stadt. Wir gehören, ich bin ja von Machtrenk, wir gehören aber zu Wels Land. Ja? Und Gadara gehörte zur Provinz, wenn man das so sieht, von Gerasa. Jetzt berichtet uns Matthäus in der Gegend, er berichtet ja nicht von der Stadt, sondern er schreibt in der Gegend von Gadara. Und Lukas und Markus berichten uns in der Gegend von Gerasa, also in dieser Provinzgegend. Könnte man sich vorstellen. Manche sagen auch, wahrscheinlich ist das so. Aber jetzt gibt es wieder ein Problem. Nämlich, wenn die da gelaufen sind, die Schweine, und dann da runtergefallen sind, den Abhang ins See hinein, dann gibt es dort an der ganzen Stelle, auch heute und auch damals vor 2000 Jahren, überhaupt keinen Abhang. Es gibt keinen Abhang. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, nämlich es gibt ganz wenige Handschriften, die bezeugen uns, dass Matthäus geschrieben hätte Gergasa. Schaut mal, jetzt bin ich schon wieder zu weit. So, jetzt. Gergasa liegt hier, das ist das heutige Kursi. Und da wird es ganz, ganz interessant. Da gibt es Origenes und Eusebius und die berichten ganz trocken, nur in einem Satz, Gergesa, die Stadt, wo Jesus die Dämonen ausgetrieben hat. Fertig, ein einziger Satz. Und dann kam es zu dem Dreitageskrieg, das war 1970, diesen Krieg, da hat man ausgegraben und hat ganz interessante Dinge gefunden. Zum Beispiel, es gibt dort Höhlengräber, so in Bergen reingegraben, und das sieht aus, als wenn da mal jemand gewohnt hätte. Das ist ganz interessant. Es gibt dort Hügel. Und die Hügel, die dort sind, die einzigen Hügel, die in der ganzen, schon wieder verkehrt, die in der ganzen, das ist die Ostseite des Sees, gibt es nur dort diese Hügel, die bis zum Beginn des Wassers sind, also wo wirklich Schweine hinabfallen können. Man hat 1970 eine byzantinische Kirche ausgegraben. Byzantinisch, das heißt, das war so, die wurde gebaut 300, 400 nach Christus. Man hat dort, so ist die Überlieferung, eine Kirche gebaut, weil Jesus da an Land gegangen ist und weil Jesus da tätig war. Wir haben das letzte Mal gehört, da war diese Schifffahrt hierüber und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass er von Kapernaum, das sagt uns die Bibel, hier rüber gefahren ist. Da war dann der Sturm, den wir letzten Sonntag gehört haben, hier rüber gefahren ist Richtung Gergesa. Nun, die Kirche kann man heute besichtigen, da sieht man auch diese Hügel, die es gibt. Und diese Hügel gehen hinunter bis an das Ufer des Sees Genezareth. Im Westen dieser Kirche ist eben dieser steile Hang. Jetzt haben Archäologen aber noch was ausgegraben. Einen Gedenkturm und eine Kapelle. Und zwar zwischen dieser Kirche und dem Meer oder dem See Genezareth gibt es einen Gedenkturm und eine Kapelle. Und man weiß heute und man ist sich ziemlich sicher, dass damals diese Begebenheit gewesen ist und diese Begegnung Jesus mit diesen Dämonen. Dort wohnten viele Heiden, nicht nur Juden, sondern auch viele Heiden. Es gab Mischehen, das heißt, Juden haben sich mit Heiden verehelicht. Und es war ein heidnisches Gebiet. Die Juden selbst durften ja keine Schweine halten, das waren unsaubere Tiere, die hat man beiseite geschoben, weder essen noch halten. Aber die Heiden haben das gemacht. Im Römischen Reich war das Schwein ein sehr, der Eber, ein sehr wertvolles Tier. Das gab es auf Wappen im Römischen Reich. Manchmal sieht man das auch heute noch bei alten Filmen. Und man hat diese Schweine auch gegessen. Das war eine normale Mahlzeit. Soweit mal zu dieser Ortsbeschreibung. So, wieder zurück. Ja. Ja. Ja, es ist auch die einzige Stelle, wo es möglich ist, wo man direkt hinunterfallen kann ins Meer. Ja, ganz genau. Jetzt die Heilung der Besessenen. Wenn wir Lukas lesen und Markus lesen, dann sehen wir, dass da um einen Besessenen geht. Und bei Matthäus geht es um zwei. Warum sage ich euch diese Hintergründe? Wenn ihr mal im Gespräch mit jemandem seid und dann heißt, da gibt es ja gar keine Berge, die können ja gar nicht hineinfallen. Oder schaut euch mal die Städte an, wie weit die weg sind. Ihr braucht ein bisschen Basis, um zu wissen, die Bibel lügt nicht. Gottes Wort ist wahr. Auch wenn der eine Evangelist so schreibt und der andere anders. Es gibt verschiedene Perspektiven. Wenn ich schreibe in der Nähe von Machtrenk und in der Nähe von Wels und in der Nähe von Linz, versteht ihr? Das ist perspektivische Sache, nicht gleich genau da gemeint. Ja? Das soll euch ein bisschen helfen, durchzusehen, wo das gewesen sein kann. Nun schreibt Matthäus von zwei Besessenen, Lukas und Markus nur von einem. Interessanterweise ist das nicht die eine Stelle oder die einzige Stelle, wo Matthäus von einem schreibt und die anderen nur von, also von zwei und nicht, und die anderen von einem. Matthäus macht das öfter, dass er von zwei Blinden schreibt, zum Beispiel von Jericho, und Lukas und Matthäus schreiben nur von einem. Es kommt mehrmals vor. Wir wissen nicht genau, warum. Es gibt jede Menge Spekulationen darüber, da möchte ich jetzt nicht genauer drauf eingehen, aber es kann sein, dass einer der zwei Besessenen aktiver war. Ja, einfach der war derjenige, der Ketten gesprengt hat, der geschrien hat, der andere ist eher mitgelaufen. Und so haben Markus und Lukas einfach gesagt, es war einer, weil der einfach so rausgestochen hat. Ich möchte euch mal Vers 28 nochmal lesen. Und er kam ans andere Ufer in die Gegend der Gadarener. Da liefen ihm entgegen zwei Besessene. Die kamen aus den Grabhöhlen und waren sehr gefährlich, sodass niemand diese Straße gehen konnte. Also Jesus stieg aus dem Boot und dann kamen die sofort auf ihn zu. Wir lesen da, sie kamen aus den Grabhöhlen. Das fasst Matthäus so zusammen. Wenn wir aber bei Markus und Lukas lesen, dann sehen wir etwas mehr. Zum Beispiel, der eine trug keine Kleider, er war nackt, er war stark, niemand konnte ihn binden, auch nicht mit Ketten. Denn man hat es schon mehrmals versucht, schreibt Markus, ihn zu binden mit Fesseln, mit Ketten. Und er hat jedes Mal die Ketten zerrissen und er hat die Fesseln zerrieben. Niemand konnte ihn bändigen. Tag und Nacht war er da vor diesen Grabhöhlen. Er hat da gehaust. Er hat geschrien. Er hat sich selber geschlagen. Er hat Leute angefallen, sodass sich niemand dahin traute. Und wenn man sich das so vorstellt, das muss eine furchtbare Situation gewesen sein. Eine schreckliche Situation. Wisst ihr, das ist interessant. Bis hin zu den Gruftis unserer heutigen Zeit zieht sich eine ganz merkwürdige Geschichte. Es ist die Anziehung von Todeswelt und Teufelswelt. Irgendwie zieht sich das gegenseitig an. Und wenn wir Jesaja 65,4 lesen, ich weiß nicht, ob ihr die Stelle kennt, da heißt es, die von Gott Abgefallenen sitzen in Gräbern und bleiben über Nacht in Höhlen, essen Schweinefleisch und haben Gräuelsuppen in ihren Töpfen und sprechen, bleib weg, rühr mich nicht an. Liest mal nach, Jesaja 65,4. Bleib weg, rühr mich nicht an. Das heißt, komm mir nicht zu nah. Ich habe Angst. Ich könnte entdeckt werden bei dem, was ich hier mache. Ich weiß, das ist nicht richtig. Bleib weg, bleib weg. Rühr mich nicht an. Und dann heißt es hier in Vers 29, und siehe, sie schrien, was willst du von uns, Sohn Gottes? Bist du hergekommen, um uns zu quälen, ehe es Zeit ist? Bleib weg, komm nicht. Hau ab, geh weg, geh weg. Und jetzt steht aber da, und siehe. Das steht dreimal in unserem Text. Und ich habe schon mal gesagt, jedes Mal, wenn dieses Wort und siehe kommt in der Bibel, dann heißt es Blickwechsel. Ja, im Deutschen sagen wir, schau, schau, ja, oh, schau, da ist was. Und Blickwechsel, und siehe. Und da lesen wir in Matthäus, und siehe, sie schrien. Schau, die schreien vor Jesus. Schau, die haben Angst. Schau mal, machen einen Blickwechsel, weg von diesen Dämonen, weg von dieser Macht der Finsternis, hin auf Jesus. Jesus kommt, schau. Und interessanterweise schreien die aus Furcht. In der Bibel gibt es zwei verschiedene Wörter, das eine ist Angst, das andere ist Furcht. Das gibt es auch in der Psychologie. Angst bezeichnet, ich habe Angst vor einer Situation. Die ist noch nicht konkret, aber ich habe Angst davor. Zum Beispiel, ich habe Angst, eine schlechte Note zu schreiben. Ich habe Angst, in den Raum zu gehen. Ich habe Angst, irgendetwas, was noch nicht konkret ist, was kommen könnte, aber noch nicht da ist. Ich habe Angst. Wenn ich mich aber fürchte, dann ist das eine konkrete Situation. Ja? Wenn da hinten jemand reinkommt mit einer Pistole, dann ist es nicht Angst. Das ist Furcht. Und Furcht erzeugt im Körper Adrenalinausstoß sofort und volle Konzentration. Das ist Furcht. Und da steht in dem Zusammenhang, sie schrien. Ja, bei Angst schreie ich nicht gleich, da kann ich noch überlegen. Aber bei Furcht, sie schrien, sie haben erkannt, wer Jesus ist. Sie erkennen ihn sofort. Und sie sprechen ihn an, du Sohn Gottes. Sie wissen, wer Jesus ist. Wenn man im Matthäus-Evangelium etwas schaut und das Wort Gottes Sohn verfolgt, wo kommt das vor, in welchem Zusammenhang, dann sehen wir, dass da eine Reihenfolge gibt. Und zwar der Erste, der erkennt und weiß, dass Jesus der Sohn Gottes ist, ist Satan. Er versucht ihn in der Wüste, diese 40 Tage, und er sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann. Er tituliert ihn als Sohn Gottes. Er möchte ihn, bevor Jesus seinen Dienst antritt, mit allen Mitteln daran hindern. Er weiß, das ist der Sohn Gottes. Ich muss ihn hindern, dass er jetzt seinen Dienst antritt. Genauso geht es hier. Die Dämonen erkennen ihn als Sohn Gottes. Und sie versuchen auch Jesus zu hindern, dass er zu ihnen kommen kann und sie austreiben kann. Sie versuchen ihn zu hindern in dem starken Sturm, der vorher war am See. Wir haben letztes Wochenende ja gehört. Sie versuchen den Sohn Gottes zu hindern, dass er kommt. Sie wollen, dass er trinkt. Dass er umkehrt, dass er weggeht, dass er verschwindet. Paulus bezeichnet in Epheser Kapitel 2, Vers 2, die Mächte, die gegen Gott sind, als die Mächte, die im Himmel, also im Luftbereich, nicht im Himmel, sondern im Luftbereich, das Sagen haben, die Macht haben. Sie wollten Jesus wegbringen durch diesen Sturm. Jesus ist stärker. Er steht auf, er hat zuerst geschlafen, er steht auf, gebietet den Sturm und es ist still. Und er kann seinen Dienst tun. Eine andere Möglichkeit, wir Menschen können es auch erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das taucht dann bei Petrus auf. Kennt ihr die Geschichte, wie Petrus da im Boot ist, dann kommt der Sturm, alle fürchten sich, dann sehen sie Jesus am Meer gehen, im Wasser. Und Petrus sagt, Herr, wenn du es bist, dann lass mich zu dir kommen. Und Jesus sagt, komm. Und im Vertrauen auf Jesus geht er hinaus auf dieses Wasser und er kann tatsächlich gehen im Vertrauen auf Jesus. Dann schaut er nicht mehr auf Jesus, sondern er schaut auf die Wellen und er versinkt. Jesus packt ihn beim Arm und dann steigen sie wieder ins Schiff. Und was passiert im Schiff? Im Schiff heißt es, und alle, die im Schiff waren, beugten sich vor Jesus und sagten: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Du bist Gottes Sohn. Die Menschen erkennen es zum Schluss. Schau auf Gottes Sohn. Siehe, schau auf Gottes Sohn. Auch in deiner Situation, wie immer sie ist, schau auf Gottes Sohn. Mach einen Blickwechsel. Und jetzt sagen die Dämonen: Bist du hergekommen, uns zu quälen, ehe es Zeit ist? Das zeigt uns, dass die Dämonen wissen, es gibt einen Zeitpunkt, da werden sie gerichtet. Aber der Zeitpunkt ist noch nicht da, sie haben noch Möglichkeiten, etwas zu tun. Und aufgrund dieses Gerichts, was sie wissen, fangen sie an zu schreien und zu zittern. Kommt er jetzt schon? Ist es jetzt schon vorbei mit uns? Und sie wissen auch, dass es nicht Gottes Willen ist, einen Menschen zu besetzen. Und deshalb, als sie Jesus sehen, als sie den Sohn Gottes sehen, wissen sie, der sagt jetzt, wir sollen gehen, weil das ist nicht richtig, das dürfen wir nicht, da können wir nicht bleiben. Und deshalb bitten sie dann: Ja, wenn du uns jetzt austreibst, Jesus hat noch gar nichts gesagt, wenn du uns jetzt austreibst, dann in die Schweine, in die Säue. Nun, warum in die Schweine? Warum? Ich glaube, dass wir das ein bisschen verstehen, müssen wir ein bisschen tiefer graben. Und Matthäus Evangelium Kapitel 12, die Verse 43 bis 45 lesen. Ich lege das mal vor. Da sagt Jesus: Wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er die dürren Stätten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er: Ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt mit sich 7 andere Geister, die böser sind als er selbst. Und wenn sie hingekommen, wohnen sie darin, und es wird mit diesem Menschen hernach ärger sein, als er vorher war. Das sagt aus, die Dämonen suchen eine Wohnung. Wenn sie von einem gegangen sind oder gehen mussten, dann schauen sie, wo ist die nächste Wohnung? Wo kann ich hin? Sie brauchen einen Körper. Und anscheinend ist es eine Qual für sie, ohne Leiblichkeit irgendwo herumzuschwirren. Lukas berichtet uns das, ich lese euch das mal vor, auf andere Art und Weise. Lukas 8, Vers 31. Lukas 8, Vers 31. Da heißt es: Und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebiete, in den Abgrund zu fahren. Abgrund. Das Wort Abgrund ist interessant. Ich möchte mit euch noch 2. Petrus 2, 4 lesen. Eine ganz, ganz wichtige Stelle. 2. Petrus 2, 4. Da heißt es: Gott hat die Engel, die gesündigt haben, in den Abgrund gestoßen und dort werden sie in Ketten der Finsternis für das Gericht festgehalten. Das heißt, es gibt einen Ort, da werden die Engel, die gesündigt haben, müsste man anders mal drauf eingehen, festgehalten, die warten dort auf das Gericht. Da wollen die Dämonen nicht hin. Das ist verständlich. Und im Griechischen heißt das dort Tartaros. Tartaros. Und dieses Tartaros ist ein ganz interessantes Wort in der griechischen Mythologie. Der Philosoph Platon hat sich da, ich weiß nicht wie lange, aber ich habe ein bisschen gelesen bei ihm, er hat sich ganz intensiv mit diesem Tartaros auseinandergesetzt. Was ist da drin? Wie schaut das aus? Ich kann euch sagen, ich möchte nicht hin. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Ja? In der ganzen griechischen Mythologie spielt sich da das ab, wie, was da läuft. Und dieses Wort Tartaros kommt nur einmal in der Bibel vor und genau im 2. Petrus 2, Vers 4. Da steht dieses Wort. Die Engel, die gesündigt haben, kommen dorthin und werden dort festgehalten mit Ketten in der Finsternis. Andere Übersetzung, es gibt in Tartaros so verschiedene Höhlen, und da werden die festgehalten, je nachdem, wie man das Weitere dort übersetzt. Und die Dämonen bitten Jesus, er solle sie doch nicht dorthin schicken. Da gibt es ein anderes Wort, was die Dämonen hier sagen, das ist Abyssos, das ist in der Bibel mehr verbreitet, das sagt nichts anderes aus als einen Abgrund ohne Boden, ja. Ein Abgrund ohne Boden. Das heißt, wenn du da hineinfällst, kommst du nicht mehr raus. Weil du kannst nicht mehr dagegen drücken, du kommst nicht mehr hoch. Ein Abgrund ohne Boden. Und man ist sich ziemlich sicher, dass Tartaros und dieses Abyssos im biblischen Sinn das Gleiche ist. Die Dämonen wollen dort nicht hin. Und jetzt sagen sie, sende uns, schicke uns doch in die Schweine. Und es ist interessant, bei Matthäus und Markus deutet das absolut auf eine Verfügergewalt hin. Sende uns, das heißt so, wenn du einen Brief wohin sendest mit der Post, dann kannst du sagen, wohin sendest du den Brief? Ja, nach Wien, nach Linz, zu deiner Freundin, zu deinem Freund. Du hast die Macht, den Brief hinzusenden, wo du willst. Der Brief kann sich gar nicht wehren. Er kann sagen, da will ich nicht hin. Und bei den Dämonen war das Gleiche. Sie sagen zu ihm, sende uns dorthin. Aber sie haben keine Verfügergewalt. Sie können nicht sagen, nein, das mache ich nicht, das geht nicht. Ja? Jesus hat die absolute Verfügergewalt. Und er sagt wörtlich, geh hin. Und dieses Wort geh hin kommt auch öfter vor in unserer Bibel. Zum Beispiel in der Wüste, als Satan ihn versucht hat. Und er sagt, ich gebe dir allen Reichtum der Welt, wenn du niederfällst und mich anbetest. Dann sagt Jesus zu ihm, geh hin. Und Satan verschwindet für einige Zeit, heißt es dort. Oder als Jesus mit Petrus und mit seinen Jüngern spricht und sagt, ich werde jetzt bald von euch genommen. Ich werde gegeißelt werden, ich werde getötet werden, nach 3 Tagen wieder aus den Toten auferstehen. Dann nimmt Petrus ganz entrüstet, so heißt es dort, Jesus auf die Seite und sagt, Herr, das möge dir nicht geschehen, das nicht. Also richtig entrüstet, so kommt das darüber. Und Jesus erkennt den Satan in Petrus und sagt, Satan, weiche von mir, geh hin. Dasselbe Wort, geh hin. Autorität, ohne Diskussion. Ja? Eindrucksvoll erweist Jesus seine Macht. Haut ab! Und sie müssen gehen. Wenn der Sohn Gottes etwas sagt, dann ist es Befehl. Und wenn es Befehl ist von Gott, ist es vollbracht. Er sprach und es war Schöpfung. So groß ist Gott. Er sprach und es ist da. So groß ist Gott. So groß ist unser Herr. Was letztendlich die Schweine dazu brachte, davon zu laufen und voller Panik in den See zu fallen und dazu ersaufen, das wissen wir nicht genau. Denn man muss wissen, dass Schweine sehr, sehr gute Schwimmer sind. Aber ich denke, wenn da 2000, und Lukas berichtet uns das so, wenn da 2000 auf einen Haufen alle in den See fallen, die trampeln sich alle gegenseitig runter. Rein menschlich gedacht. Ja? Die gehen unter. Nun haben die Dämonen jetzt gewonnen. Sie haben ja gesagt, Jesus schickt uns in die Schweine, damit wir auf der Erde bleiben können. Ich denke nicht. Die sind doch ersoffen. Und eine interessante Aussage steht hier bei Matthäus. Ganz interessant. Er schreibt nämlich, die ganze Herde, der 2000, stürmte den Abgrund hinunter in den See und sie, und jetzt kommt eine Mehrzahl, ersoffen im Wasser. Da müsste stehen, die ganze Herde stürmte den Abgrund hinab. und sie ersoff im Wasser. Einzahl, ja. Aber es steht, die ganze Herde lief den Abgrund hinab, fiel ins Wasser und ersoffen im Wasser. Gemein sind die Dämonen und die Schweine, das ist Mehrzahl dort, ganz nachweislich im Grundtext. Das heißt, beide sind ersoffen, die Schweine genauso wie die Dämonen. Nun hat Jesus die Dämonen jetzt in den Abgrund geschickt? Ich denke schon. Sie wollten nicht, aber sie sind ersoffen. Nun noch zur Reaktion der Hirten und der Stadt. Ich lese wieder die Verse 33 und 34. Da steht, und die Hirten flohen und gingen hin in die Stadt und berichteten das alles, wie es den Besessenen ergangen war. Und siehe, wieder dieses und siehe, da ging die ganze Stadt hinaus Jesus entgegen. Und als sie ihn sahen, baten sie ihn, dass er ihr Gebiet verlasse. Die waren geschockt. Extrem. Ist verständlich, oder? Und dann kommen die aus der Stadt retour. Und was sehen sie? Sie sehen den ehemals nackten Menschen, angezogen, voll Sinnes, bei klarem Verstand heißt es, zu Füßen Jesu sitzen, da wo Jünger sitzen. Da sitzt er jetzt und hört auf das, was Jesus sagt. Und auf der anderen Seite die 2000 toten Schweine, die da im See treiben, regungslos. Das muss man sich mal so vorstellen, das ist für die Menschen zu viel. Da sagt man in der Schweiz, da schnallst du ab, das ist zu viel. Und Lukas erklärt auch, warum. Lukas 8, Vers 37, da heißt es, und die ganze Menge aus dem umliegenden Land der Gerasener bat ihn, von ihnen fortzugehen, denn es hatte sie große Furcht ergriffen. 2000 Schweine einfach ertrunken. Damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, was das bedeutet, 2000 Schweine. Wenn damals eine Familie 5 Schafe hatte, dann war sie gut dran, sich selber zu versorgen. 5 Schafe. Wenn mehrere Familien, so ein Clan, 3, 4, 5 Familien, 15 Schafe hatten, dann war das schon etwas, was mit Geschäft zu tun hatte. Die konnte man wieder verkaufen, umtauschen und mit was anderem umtauschen und hatte dieser Familienclan was zu essen. Und wenn ein ganzes Dorf 100 Schweine hatten, dann war dieses Dorf schon wohlhabend. Jetzt sprechen wir aber hier von 2000 Schweinen. Und wenn man das so umrechnet in die damalige Zeit, dann könnte es so laut Schätzung 25% des landwirtschaftlichen Bruttosozialproduktes der gesamten Region dort ausgemacht haben. Stellt euch vor, Jesus wäre da und wir leben da in einem Industriegebiet und er befreit Menschen von ihrer Habgier und er sagt ein Wort, die Habgier weg, der Reichtum weg, dann ist die 25% aller Industriefirmen, die da sind, weg mit einem Schlag. Das sagen die Leute und wir wahrscheinlich auch nicht. Ja, Jesus, bleib doch, komm, mach noch weiter. Wir sind geschockt. Das muss man verstehen. Das ist Macht. Da kommt Angst hoch. Und wenn man das so versteht, ist das auch eine finanzielle Situation für die Leute. Und die baten einfach diesen fremden Mann, den sie ja nicht gekannt haben, bitte verlass uns bitte, geh wieder, wo du hergekommen bist. Und Jesus geht. Jesus geht, aber er hat einen Plan und der Plan fasziniert mich und das möchte ich, dass ihr zum Abschluss wirklich mitnehmen könnt. Jesus hat einen Plan. Jetzt kommt dieser ehemals Besessener zu Jesus und sagt, Herr, ich möchte dort auch mit dabei sein, wo du hingehst. Und Jesus sagt, bleib da, geh in deine Familie und geh in die Dekapolis, das war damals bekannt, das waren 10 Städte. Geh in diese 10 Städte, da in die Umgebung, und sage, was ich an dir getan habe. Ja, und wir lesen im Lukas und im Markus-Evangelium, bei Matthäus ja nicht, dass dieser ehemals Besessene fröhlich in diese Städte gegangen sind. Wisst ihr, ich staune darüber. Der Mensch ist hinausgegangen voller Begeisterung. Er war der erste Evangelist im Neuen Testament. War nicht Philippus oder sonst, da war er, dieser ehemals Besessene. Und wisst ihr, was dann geschehen ist? Das sieht man ein paar Kapitel weiter in der Bibel. Jesus kommt nämlich einige Monate später wieder genau in dieses Gebiet der 10 Städte, 10 Städtegebiet. Markus 7, 31, 8 bis 9 und Matthäus 15, 29 bis 39, für die, die ein bisschen mitschreiben, da wird uns das berichtet. Dort geht er wieder hin. Und als er dort ankommt, erwarten ihn 4.000 Männer. 4.000 Leute. 4.000 Männer, Frauen und Kinder nicht mitgezählt. Alle wollen diesen Mann kennenlernen, der das bei diesen ehemals Besessenen gemacht hat. Da geht es nicht mehr um die Schweine. Da geht es nicht mehr um den finanziellen Verlust. Da geht es um diese wunderbare Heilung, die Jesus bei diesem ehemals Besessenen gemacht hat. Der voller Freude erzählt hat, heißt es dort. Ein Mensch, aufgetrieben und geknechtet durch Satan, wird zum frohen Zeugnis seines Herrn. Das kann ich mir vorstellen, das steht im Johannesevangelium nicht unbedingt in den Zusammenhang, aber ich kann mir vorstellen, wie Jesus die Predigt angefangen hat. Er sagt, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Das gilt auch für uns heute. Wenn euch nun der Sohn Gottes frei macht, du bist Gottes Sohn, so seid ihr recht frei. Und Jesus hat vielleicht diesen ehemals Besessenen genommen und hat gesagt, schaut euch den Mann an. Wo bist du gebunden? Wo bist du besessen? 3 Tage lang hat Jesus dort gepredigt und die sind nicht abgehauen. Die waren begeistert, die haben fast nichts zu essen gehabt. Und es heißt dann, dass Jesus hat die Menge leid getan. Und er machte aus 7 Brote und einigen Fischen, heißt es dort, 4.000 Leute satt. Männer, ja, Frauen und Kinder nicht mitgezählt. 7 Körbe voller Brot blieben übrig. Was für ein Machtbeweis Jesu. Und das alles, weil ein Besessener in die Städte gegangen ist und erzählt hat, was Jesus an ihm getan hat. Viele in seiner Umgebung haben ja gewusst, da auf der Straße kann man nicht gehen. Jetzt kann man wieder gehen. Das war nachweislich, das war greifbar. Und ich sehe die Leute dort sitzen, stehen, Jesus lehrt sie. 4.000 Leute, weil der Besessene etwas gesagt hat. Und ich denke, dass viele davon im Himmel sein werden. Dass wir viele davon im Himmel wiedersehen werden oder sehen werden erstmals. Und wir werden im Himmel noch staunen über das, was Jesus da getan hat. Ich freue mich einfach darauf, diese Menschen im Himmel zu sehen, der mir dann sagt, da war ich dabei, als Jesus das erste Mal diese 4.000 Leute gespeist hat. Und ich habe das selbst miterlebt von diesem Mann, der so freudvoll berichtet hat. Vielleicht kennt ihr, das Lied ist ein ganz altes Lied, aber am Anfang des Gottesdienstes ist heute schon mal in die Richtung gegangen. Ich möchte das als Abschluss einfach mal hinstellen. Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel, darum will ich ihn. Er gab meinem Leben Sinn und ewiges neues Leben, darum sing ich froh von ihm. Jesus Christus gestern und auch heute und derselbe auch in Ewigkeiten. Fasse seine Hand, er will dich führen. Er hält dich für alle Zeiten. Amen.